You have 5 new messages.
Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Was, wenn ich dir sage, dass am Ende deiner praktischen Prüfung nicht dein Schraubendreher, sondern dein hoffentlich nicht ganz loses Mundwerk über Bestehen oder Durchfallen entscheidet? Und was ist, wenn ich dir verrate, dass die meisten Azubis genau bei den letzten Fragen nervös werden, obwohl diese die einfachsten Punkte sein könnten? Bleib jetzt mal dran, denn in dieser Folge packe ich für dich die letzten Fachgesprächsfragen aus meinem Fundus für Elektroniker, Betriebstechnik, aber auch für alle anderen Elektroberufe direkt mal aus und ich zeige dir, wie du beim Prüfer Eindruck machst, wenn es wirklich drauf ankommt. Bist du bereit? Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit Giancarlo De Ticcia, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause, im Handwerk und auch in der Industrie. Und genau da befinden wir uns heute vorzugsweise, und zwar zu Teil 3 meines Fachgesprächs-Specials für Elektroniker, für Betriebstechnik, aber auch alle anderen Elektroberufe. Ihr seid absolut nicht ausgeschlossen. Ähnliche Fachgesprächsfragen können auch euch hier erwarten. Wie immer heißt es, hilft euch das Video, Daumen nach oben geben, genauso einen Kommentar dalassen, denn das Abo kostet euch auch nichts, solltet ihr auch unbedingt da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann unbedingt auch meinen Newsletter abonnieren. Findet ihr über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, genauso wie das Kontaktformular, wo ihr eure Fragen stellen könnt zu möglichen YouTube-Videos für Mittwochs, wo ich was vorrechne oder was erkläre, ja, oder was programmiere. Oder aber, wie gesagt, für den Podcast samstags immer ab 11 überall, wo es Podcasts gibt und sonntags ab 11 auf YouTube. Ja, jetzt erstmal genug der Eigenwerbung. Ach ja, genau, den Newsletter findet ihr natürlich auch über meine Website. Und die kompletten Fachgesprächsfragen unten zum Download natürlich auch wieder für euch for free bereitgestellt. Dementsprechend, ja, könnt ihr mal ein Abo ruhig mal da lassen. Okay, also heute schließen wir unsere kleine Reise durch die wichtigsten Prüfungsfragen mal ab. Ich habe das Ganze ja aus meinem eigenen Fundus so ein bisschen zusammengesucht. Dementsprechend habe ich auch absolut gar keine Schmerzen mit Copyright, weil es alles meins ist, ich als gelernter Elektroniker Betriebstechnik. Und in dieser Folge wird es aber jetzt darum gehen, um Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen, wichtige Kundenabsprachen und Planungsfragen und wie du eine saubere und souveräne Kundenübergabe mal abziehst. Und das Beste, ich gebe dir wieder zu jeder Antwort ein praktisches Beispiel, damit du nämlich nicht nur auswendig weißt, sondern damit du auch weißt, was du zu sagen hast in einem anderen Kontext, um eben dem Prüfer zu zeigen, du hast das nicht nur auswendig gelernt, sondern du hast es auch wirklich begriffen. Ja, wenn du dieses Beispiel bringst und ich weiß selber, wenn mir mein Ausbilder oder mein Berufsschullehrer mal was erklärt haben in einem Kontext zusammen, dann hat das entweder den Prüfer mega beeindruckt oder aber, wenn ihr absolut keine Ahnung habt und das nur nachblabbert, dann hat der Prüfer das auch gemerkt und hat da genauer nachgefragt. Ja? Also deswegen, ja, mit Vorsicht zu genießen und auch jede Quelle, die ich wieder hier angebe, sage ich immer ganz kurz, Quelle 1, 2 und so weiter. Das sind, glaube ich, 10 Quellen heute. Und oder 12, 13, irgendwie sowas, könnt ihr ja unten in der Beschreibung gucken. Die erwähne ich immer wieder zu jeder Frage, wenn ihr es genauer wissen wollt oder euch eure eigene Antwort darauf zusammenbasteln wollt. Denn nur echte Antworten, die die Prüfer hören wollen, die zählen hier heute auch. Und wie immer, in der Videobeschreibung alles aufgeführt. So, ich mache mich mal gerade auf YouTube wieder ein bisschen klein. Ich lasse mich mal hier unten rechts in der Ecke. Und wir fangen direkt mit der ersten Frage an und die lautet, wofür ist denn jetzt eigentlich die DIN-VDE? So, und da habe ich euch die Quelle 1 zu aufgerufen. Ja, die DIN-VDE 0100 ist ja das wichtigste Regelwerk, wenn es um das Errichten von Niederspannungsanlagen geht. Also wir befinden uns ja im Niederspannungsbereich bis 1 kV. Alles, was drüber ist, ist dann Mittelspannung, dann kommt die Hochspannung, dann kommt die Höchstspannung. Und diese Spannungsebenen solltet ihr mittlerweile auch drauf haben, zumindest wenn ihr in der Abschlussprüfung Teil 2 seid. In der Abschlussprüfung Teil 1 kann es unter Umständen auch mal vorkommen, dass der Prüfer dann fragt, was bedeutet denn Mittelspannung von wie viel bis wie viel kV? Ja, dass ihr da zumindest mal was wisst, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, aber auch in jedem Fachbuch findet ihr das eigentlich sehr gut aufgeschlüsselt. Also, bleiben wir bei der VDE 0100. Die legt ja fest, wie elektrische Geräte und Anlagen gebaut werden müssen, damit sie sicher sind für Mensch und natürlich auch für die Sache selbst, also für die Betriebsmittel selbst und natürlich auch für die Umwelt. Die VDE 0100, die kannst du dir vorstellen wie Straßenverkehrsordnung. Die kann sich jeder mit identifizieren, ja, für Strom nur halt, nicht für Autos, ja. Also ohne Regeln gäbe es nämlich überall Chaos und Gefahr. Und mit Regeln, mit diesen Statuten der VDE 0100, weiß jeder, was erlaubt ist und was nicht. Also immer dran denken, ohne die VDE 0100 kein sicheres Stromnetz. Da wird alles geprüft. Wird alles auch regelmäßig geprüft, sodass ihr am Ende sagen könnt, okay, bei Kundenübergabe alles safe. Ich komme dann nach Prüfintervall XY wieder, um das Ganze wieder zu prüfen, im Prinzip wie den TÜV. Ich rede jetzt nicht von diesem übertriebenen TÜV von Autos wie länger wie 10 Jahre alt, jedes Jahr. Das ist Schwachsinn. Wir wissen es alle, warum die das machen in der EU, aber wollen wir das mal rauslassen. So, das war so die erste Frage, die ich heute mitgebracht hatte. Also im Prinzip, was wie jede andere Frage, die jetzt kommen wird, klingt es erstmal trivial und einfach, aber da kommen noch einige andere, wo man sich so denkt, warum fragt das einer? Die wollen einfach euch auf den Zahn fühlen und gucken, was ihr da antwortet. Zweite Frage ist, welche Schutzmaßnahmen sind in deiner Anlage erforderlich? Und da habe ich dann Quelle 2 für euch noch, ja, DIN-VDE 0100-410-2018-10, Schutz gegen elektrischen Schlag, weil hier geht es ja um Schutzmaßnahmen, ja, und wenn man das Wort Schutzmaßnahmen hat, das ist im Prinzip, könnte man ein eigenes Lernfeld draus machen. Mit jedem Lehrerkollegen, wo ich mich darüber unterhalten hatte, war es immer so, es kommt ein bisschen zu kurz, weil da sind so ein paar Sachen bei, wenn ich dich frage, was bedeutet Basisschutz für dich? Erklär mir mal, was das ist, ja, und dass das einfach nur bedeutet, dass das Kabel einen Mantel hat, eine Isolierung hat, ja, Schutz gegen direktes Berühren, dann gibt es den Fehlerschutz, ja, die RCD, so Kleinigkeiten, dass man das einfach on top weiß, beziehungsweise nicht on top, sondern einfach, dass man das grundsätzlich weiß, wissen viele aber nicht, weil sie es nie gehört haben, die nehmen das für selbstverständlich, ah ja, natürlich hat ein Haus ein Dach, nee, nicht in jedem Land hat ein Haus ein Dach, ja, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ja, also, welche Schutzmaßnahmen sind jetzt in deiner Anlage, in deinem Aufbau, in dieser Gitterblechmontage, wo du eine Anlage ja simulierst mit dieser Simulationsplatine? Damit eine Anlage ja sicher betrieben werden kann, brauchen wir ja bestimmte Schutzmaßnahmen. Und dazu gehören FI-Schutzschalter, fingersichere Bauteile. Ich erwähne immer ganz gerne bei sowas meinen ehemaligen Ausbilder, der Thomas Butler. Der hat uns damals mit einem Normfinger, hat er uns gedroht. Dieser Normfinger ist im Prinzip auf einem Stab, ist eine Kugel drauf. Die Kugel ist so groß, dass im Prinzip die einen Finger nachstellt und dann würde im Prinzip mit dieser Kugel irgendwo auf deinem Blech mal durchgegangen, mit diesem Stift, mit der Kugel vorne drauf, kann ich irgendwo gegenfassen. Ja, dann weiß ich, ob diese Fingersicherheit gegeben ist. Der Prüfer, der das mitbringt, ich wäre so einer, ich glaube, wenn ich das Ding gesponsert kriege, dann würde ich mir so ein Ding auch mal mitnehmen und würde mal für euch mal so ein Video machen, hey, wir machen jetzt mal wirklich, ist alles fingersicher, ich habe hier den Normfinger, aber nur mal so, ja, das ist eine Anekdote, die habe ich seit der Ausbildung, das haben wir uns gemerkt, haben wir gedacht, oh, wenn der jetzt damit kommt, prüfst du lieber dreimal, ob wirklich alles auf fingersicher ist. Ja, das heißt, bei fingersicheren Bauteilen, auch wenn ihr was Neues aus dem Karton auspackt, kann es trotzdem Lieferschäden haben. Wie oft habt ihr irgendwo was bei DPD oder bei Hermes bestellt und dann war da wirklich, ihr habt es ausgepackt und dachtet euch, entweder haben die das Paket schon mal aufgerissen oder das, wenn ihr einen kleinen Thin Client oder sonst irgendwas, einen Kryptominer habt und der raschelt schon, wenn ihr den nur auspackt, da würde ich schon mal lieber die Fotos machen, bevor ich ihn anschließe. Also, fingersichere Bauteile, die richtigen Schutzklassen für Betriebsmittel solltet ihr natürlich auch wählen. Bei Steuerstromkreisen solltet ihr auf PELF achten, nicht nur auf SELF. Schutzkleinspannung ist damit ja gemeint, unter anderem. Und einfach gesagt, der FI, der schützt ja Menschen vor Stromschlägen. So, fingersichere Bauteile, die verhindern, dass man versehentlich spannungsführende Teile berühren kann. Und PELF sorgt jetzt dafür, dass Steuerungen mit ungefährlicher Niederspannung arbeiten können. Und in der Quelle, die ich euch verlinkt habe, in Quelle 2, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen, mit dem Basisschutz, Fehlerschutz, zusätzlicher Schutz, wichtige Steuerungen in der VDE, ein bisschen Neuerungen, sorry, ergänzende Forderungen der DIN 18015, selektive Abschaltung, was Selektivität bedeutet, solltet ihr auch wissen. Also einige Sachen, es läppert sich. Eins als Einzelnes gesehen, Selektivität. Ja, Selektivität, ganz kurz, erkläre ich ja immer ganz gerne. Wenn ihr zu Hause seid und ihr seid bei euch im Zimmer, ja, gerade meine Azubis oder Schüler, und dann sage ich so, ach Leute, ihr wisst ja, ihr seid dann zu Hause, ihr habt dann die Packung Taschentücher auf dem Tisch, ihr habt den Rechner laufen, ihr habt da, wie viel Tabs habt ihr offen? So, dann habt ihr vielleicht noch, weil es im Winter ist, habt ihr noch vielleicht die E-Heizung laufen, ja, aber ihr wollt ja auch nicht, dass es zu heiß ist, habt ihr noch Ventilator habt da laufen, alles läuft gerade heiß, ja, noch irgendwie schöne Beleuchtung in Rot. Und dann wollt ihr ja nicht, dass das ganze Stockwerk ausgeht, sondern im besten Fall nur euer Zimmer. Und das bedeutet Selektivität, ja, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch das auch verlinkt, könnt ihr gerne nachlesen. Merkt euch also, FI schützt dich, Fingerschutz schützt deine Hand und PELF schützt deinen Kopf, wenn man so möchte, ja. Weil du beim Arbeiten nicht ständig Angst haben musst. Okay, gehen wir zur dritten Frage, damit wir ein bisschen durchkommen hier. Und zwar, welche Sicherheitsaspekte sind von Bedeutung? So, und das ist eine sehr, sehr allgemeine Frage. Welche Sicherheitsaspekte? Sicherheit in Anlagen bedeutet ja grundsätzlich erstmal vorausschauendes Denken. Wie beim Autofahren, vorausschauendes Fahren. Ihr fahrt nicht einem so dicht hinten drauf, dass ihr, wenn der eine Vollbremsung macht, dem hinten drauf hängt, sondern dass ihr schon seht, okay, da ist eine Ampel oder ah, der fährt unsicher oder weißt du was, fahr entspannt. Ja, und erst wenn ich weiß, okay, da kommt jetzt Stelle XY auf meinem Heimweg, ich weiß, da kann ich überholen, wenn ich genug Einsicht habe, ja, bitte vorsichtig immer fahren, liebe Freunde der Elektrotechnik, dann kann ich hier ein bisschen mehr Risiko eingehen. Aber ansonsten, vorausschauend denken, das bedeutet Sicherheit bei Anlagen. Zum Beispiel, so ein Häcksler. Ja, wenn ihr beispielsweise einen Häcksler programmieren müsstet. Der darf sich ja nicht plötzlich einschalten, wenn jetzt ein Schutzschalter zurückgesetzt wird. Das heißt also, ihr habt den Not ausgedrückt, ihr zieht den raus, dann darf der Häcksler ja natürlich nicht sofort wieder anfahren. Das wäre fatal. Bei einer Kreissäge genauso. Und ein Überdruckventil, das muss verhindern, dass Leitungen platzen. Eine Kontaktverriegelung, die muss verhindern, dass Motoren unkontrolliert anlaufen. Denkt ihr dazu einfach mal so als Eselsbrücke, Schutz bedeutet den schlimmsten Fall, den DAV sagt man in der, oder DAU in der IT sagt man das, ja, der dümmste anzunehmende User, bevor das eintritt, ja, also Sicherheit gleich Kontrolle über das, was du nicht direkt sehen kannst, denn wirklich, ihr müsst so wirklich denken, ihr gebt, selbst wenn ihr eine Steckdose neu installiert, müsst ihr so weit vorausdenken, da geht einer mit der Gabel geht er da rein. Ihr fragt euch so, warum? Ihr findet Baustellen vor und ihr denkt euch, wie konnte das passieren? Das kann doch kein normal denkender Mensch. Doch kann. Ihr seht's doch daran, dass bei amerikanischen Kaffeebechern Vorsicht heiß draufstehen muss. Ja? Weiß nicht, ob es beim Eiskaffee auch draufsteht, ob sie da dieselben Becher nehmen oder ob sie dann angeklagt werden, wenn sie den falschen greifen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Jeden Morgen steht ein Depp auf. So. Und für den müsst ihr eure Anlage sichern. Für den. Nicht für den Schlauen, nein, nein, für den, der auch mal in einem unachtsamen Moment einfach nur, ja, der Sklave seiner Routinen ist, wenn man so möchte. Okay, gehen wir zur Frage 4. Ich denke, das habt ihr jetzt auch verstanden, ja. Frage 4. Welche Arbeitsschutzmaßnahmen sind bei deinen Arbeiten zu beachten? So, da habe ich auch die Quelle 4 für euch, ja, wo man so ein bisschen die 5 Sicherheitsregeln nämlich nochmal sieht. Weil man denkt sich erstmal, hey, Arbeitsschutzmaßnahmen, ah ja, was sind denn unsere Arbeitsschutzmaßnahmen von Elektronikern? Ganz klar, unsere 5 Säulen, ja, die 10 Gebote der Elektroniker. Und zwar die 5 Sicherheitsregeln: freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen. So, Punkt bis hierhin für Niederspannungsanlagen. Dann kommt Erden und Kurzschließen, dann benachbarte und spannungsstehende Teile abdecken, abschranken. Auch das kann im Niederspannungsbereich sein, wenn ihr beispielsweise in einem Schaltschrank arbeitet und sagt, okay, das sind 2 Stück nebeneinander, ich muss nur einen abschalten, bevor ich aber dummerweise in den anderen reinfalle, ja, weil da eben nicht fingersicher alles ist, weil eben älter, dann auf jeden Fall abdecken, abschranken, auch im Niederspannungsbereich. So, und dazu kommt natürlich noch dazu, fachgerechtes Werkzeug verwenden. Das kriegt ihr im besten Fall von eurer guten Firma gestellt, ja, so VDE-Werkzeug oder zumindest spannungsfestes Werkzeug. Eure PSA zählt auch dazu, ja, eure persönliche Schutzausrüstung. Natürlich, wenn man sich überlegt, ey, PSA, ich muss jetzt als Elektriker nicht Handschuhe tragen, ich muss auch nicht immer dieses Visier tragen, wie beim Ziehen von einer NH-Sicherung, aber es geht hier um sowas wie auch Sicherheitsschuhe. Na, wenn ihr auf Baustelle seid, es kann euch immer irgendwas auf den Fuß fallen. Und wenn ihr keine Sicherheitsschuhe getragen habt, spätestens dann, wenn ihr mal Arbeitgeber seid und ihr stellt Leute ein und ihr überlegt, ey, wenn die BG kommt und das nicht zahlen will, ich muss diesen Mitarbeiter wegen seinem kaputten Fuß, und glaubt es mir, den braucht auch nur mal ein Brettchen für zum Schneiden von einem Brot muss auf den Fuß fallen. Die kriegen das hin, dass das Ding so dicke wird. Da glaubt ihr im Leben nicht dran. Ja, also wenn die euch was Böses wollen natürlich. Und dann ist das Ding so ungünstig mit der Kante gefallen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das mit den Sicherheitsschuhen bei euch so gehandhabt wird. Ich weiß, auf Baustelle in der Industrie sowieso Pflicht. Aber mal so grundsätzlich, ja, ja, eine Elektrotechnik, was fällt uns da drauf auf dem Fuß, ne, klar, Bohrmaschinen, ne, Kabelkanal, ja, es gibt einiges, hoffe, bei euch sind noch keine Unfälle passiert. Dann, klar, bei der PSA zählen natürlich Helm und Handschuhe dazu, solltet ihr mit aufzählen, aber das ist natürlich auch jetzt immer wieder situationsabhängig, ja, also denkt dran, Sicherheit ist keine Verzögerung, sie ist eher die Voraussetzung, dass überhaupt sicher gearbeitet werden kann. Ja, könnt ihr gerne nochmal alles nachlesen in der Quelle Nummer 4. Okay, gehen wir weiter zur Frage 5. Und da haben wir schon mal ein bisschen mehr. Und zwar, nenne Maßnahmen für den Anlagenschutz. Und da muss euch natürlich sofort was in den Sinn kommen wie Überlast- und Kurzschlussschutz. Ja, das heißt also sowas wie LS-Schalter. Da werdet ihr sehr, sehr wahrscheinlich nach den Charakteristiken gefragt. Was bedeutet die B-Charakteristik? Was bedeutet C? Warum hast du da einen B6er eingebaut? Warum hast du da einen C4er eingebaut? Warum einen B10? Warum nicht einen C10? Was bedeutet MSR? Auf was hast du den eingestellt? Warum hast du den auf den Nennstrom eingestellt? Warum nicht auf das 0,58-fache? Ja, wer bei mir aufgepasst hat mal, der weiß, dass das auch geht. Wann benutzt man was? Warum benutzt man was? Warum sagt man B16A für Steckdosenstromkreis? Na gut, weil der günstig ist, der Wald- und Wiesen-LS. Normalerweise, wer bei mir auch aufgepasst hat, weiß, es müsste eigentlich ein 13 Ampere sein, weil der Dauerstrom von 16 Ampere, dafür sind die Leitungen ja gar nicht ausgelegt, sondern für diese Kurzzeitbelastung von 16 Ampere mal 230 Volt gibt 3680 Watt. Natürlich sagt jetzt der ein oder andere von euch zu Recht, der jetzt gerade im Auto sitzt oder das gerade hört auf dem Spaziergang, welches Gerät zieht denn jetzt immer dauerhaft 3680 Watt über eine Sicherung? Und ich meine, gut, ihr seid keine Bitcoin-Miner, ja, da ist es schon mal sehr, sehr wahrscheinlich, und dass das Ding dauerhaft läuft. Nichtsdestotrotz, es geht um die Richtigkeit, dass ihr euch da dem Prüfer auch mal zeigt, ey, ihr habt euch informiert. Ja, also beim Anlagenschutz geht es ja darum, Bauteile primär vor Überlast und Kurzschluss zu schützen. Also ein Trafo zieht maximal ein halbes Ampere, aber wird auf 6 Ampere abgesichert, ja, weil Herstellervorgabe zum Beispiel. Das ist, was ihr jetzt auch von mir gerade gehört habt, ist auch wieder sowas, ihr habt euch mit dem Bauteil, mit eurer Materialliste beschäftigt. Schaut euch das Ganze mal an. Ich sag's immer wieder, es ist keine Ausrede, wenn ihr sagt, das Bauteil hat schon nie eine Hand oder das habe ich heute zum ersten Mal verdrahtet. Die Materialliste ist Monate vorher, ist die online. Das heißt, ihr könnt da schon mal das Bauteil angucken, online. Ihr könnt euch die Herstellerangaben angucken. Ihr könnt euch Videos angucken, wo das verdrahtet wurde. Ihr könnt mir eine Anfrage schicken, wo ihr reinschreibt, hey Giancarlo the Teacher, ich habe dieses Bauteil bei mir auf der Materialliste, hast du das schon mal verbaut? Kannst du darüber mal was erzählen? Vielleicht mache ich ein Kurzvideo, vielleicht sammelt sich das aber auch, dass ich dann mehrere Anfragen habe zu mehreren Bauteilen und mache da eine Q&A draus und mache da eine Podcast-Folge draus, wo das auch erwähnt wird, wo ich das dann auch mal mit einer Quelle zeige, vielleicht auch mit einer Animation. Ja, überlegt es euch, ihr habt alle Möglichkeiten. Nächstes ist zum Beispiel das mit dem Motorschutzrelais, ja. Dass der Motor gegen Überlast damit geschützt wird. Motorschutzrelais, klar, der Gedanke auch, dass man den nur verwenden darf, so kurz vorm Motor auch muss das angebracht werden, ja, wenn man sich das in der Zeichnung auch anguckt, wird das immer vorm Motor gezeichnet, dass da auch ein Leitungsschutz vorher war, also dass die Schmelzsicherung dabei sind. Kurzschlussschutz, ja, muss man dran denken. Und dass die Steckdosen, ja, mit Dauerlast von 10 Ampere, sind sie ja ausgelegt, aber kurzzeitig sollten sie auch mit 16 Ampere belastbar sein. Dementsprechend sagt man, okay, nimmt man B16er. Klar, die Charakteristik sagt 3- bis 5-fache. Das heißt, es fängt erst bei 48 Ampere an zu zucken und bei 80 löst das safe aus. Nur es geht ums Prinzip, dass ihr das verstanden habt. Also merke lieber, lieber schützen, bevor es knallt. Ja, könnt ihr gerne nochmal in der Quelle 5 nochmal nachlesen, wenn ihr da mehr zu wissen möchtet. Okay. Gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar, welche Absprachen musst du mit dem Kunden machen? Ja, Inhalte der Kundenabsprache. Und da habe ich auch für euch die Quelle 6, ja, Elektroinstallation planen, Ratgeber, Artikel, der ist von 2024, aber ist nicht verkehrt. So viel ändert sich jetzt jährlich nicht, weswegen ihr da ruhig auch drauf zugreifen könnt. Und klar sollte dann sowas kommen wie, ne, vor dem Projektstart klärt ihr ab, Terminplanung, Materialwünsche, also welchen Hersteller möchte denn der Kunde gerne haben oder sagt er, okay, ich nehme den günstigsten, was hast du denn für mich oder gib mir den, wo du die besten Erfahrungen mit hast. Heißt nicht, dass das der günstigste ist, könntet ihr mir was anbieten und sagen, okay, weißt du was, ja, kann ich dir verbauen, habe ich aber weniger Erfahrung mit oder, ja, wird schon halten, aber ich empfehle dir, ich habe immer mit ABB, Hager, mit Gira, mit sonst irgendwas gearbeitet, dann haut das raus, ja, das könnt ihr ruhig machen. Ihr könnt auch genauso gut von eurer Firma dann natürlich, wir arbeiten immer mit, wir haben aber auch schon verbaut oder ihr fragt meiner Firma nach, warum machen wir das denn? Immer dieses Hinterfragen auch in der Firma, warum benutzen wir denn von der Firma XY und nicht von der Firma YZ? Einfach mal gefragt, Interesse zeigen und die sagen euch dann schon, naja, da ist schon uns einiges mit hochgegangen, wenn ihr das dem Prüfer erzählt, oh, hat sich beschäftigt, cool, alles klar. Natürlich müsst ihr auch mit dem Kunden abklären, die Standort der Anlage, spezielle Anforderungen, Programmierungen, Komforteinstellungen, ja, im Prinzip macht ihr ja, der Kunde kommt ja mit dem Lastenheft und ihr macht daraus ein Pflichtenheft, hatten wir auch schon in den anderen Fragen, nur da wollen sie es nochmal anders hören, die Prüfer von euch, ja, was redet ihr mit dem Kunden eigentlich alles ab, ja, wenn ihr sagt, oh, steht alles im Lastenheft, nee, eben nicht, klar steht es drin, aber ihr müsst es ja aufzählen, das sind wie die 5W-Fragen, irgendwo stehen sie schon, ja, diese 5W-Fragen bei einem Unfall, aber ey, wenn du sie weißt, umso besser. Ja, also ohne klare Absprachen gibt es nur Chaos und am Ende sagt der Kunde, nö, das habe ich nicht gewünscht, dafür zahle ich nicht. Okay, Frage Nummer 7. Da steht, wie bist du bei der Planung des Arbeitsstromkreises vorgegangen? Und ihr habt ja auf eurem Brett, bei mir war es damals so, mit diesem Dunkelblau und Dunkelblau-Weiß für den Minus, Dunkelblau-Weiß für den Plus, Dunkelblau, diesen Steuerstromkreis und den Arbeitsstromkreis mit Schwarz 1,5, das andere war 0,75, haben wir schön getrennt verlegt, ja, um einfach nur zu zeigen, wir haben dran gedacht, unterschiedliche Spannungen. Ich weiß, es ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, dass man das erwähnt, dass jeder weiß, hey, du hast darüber nachgedacht und im Ernstfall weißt du auch, dass man verschiedene Spannungen getrennt verlegen muss. Aber, wie gesagt, Planung, Arbeitsstromkreis, solltet ihr sowas dann sagen wie, okay, Ich erweitere die Schaltpläne, suche Bauteile gezielt nach Typenschild, zum Beispiel schwerlaufende Motoren. Ah, da muss ich überlegen, hey, nehme ich ein B oder doch ein C-Automaten? Und dann wähle ich natürlich auch die passenden Leitungstypen. Denn die Planung im Endeffekt macht 70% des Erfolgs schon aus. Ihr kennt es selber, wenn ihr einen Urlaub geplant habt, wie sieht es da aus? Wenn ihr alles super sauber geplant habt, dann läuft es im Prinzip geschmierter, als wie wenn ihr ohne Plan irgendwo hingeht. Ja, ohne Plan könnt ihr normal fliegen auf den Ballermann und dann ab dafür. Alles andere solltet ihr schon ein bisschen was vorausplanen. Spart euch übrigens auch einiges an Kohle. Aber könnt ihr gerne nochmal in Quelle 7 genauer nachlesen. Okay, gehen wir zur nächsten Frage und da habe ich für euch mitgebracht, was sind denn die Vorteile von so einer strukturierten Planung? Und das spielt im Prinzip zu der vorherigen Frage mit ein. Ich bin mir der Meinung sogar, dass ich damals in der Ausbildung, wo ich das Ganze geschrieben hatte, dass sich das Ganze auch am Ende sortiert hatte. Also ihr merkt, ich bin schon immer so ein strukturierter Typ gewesen. Beim Reden hört man das nicht immer so. Aber dass ich einfach nur schon damals überlegt hatte, hey, schreib dir mal alle Fragen auf beim Üben, mit deinen Kollegen, das andere Lehrjahr gefragt und so weiter, mit dem Ausbilder. Und dann schreibst du dir das nochmal auf in digital, sortierst du das Ganze, dann übst du es ja währenddessen schon. Das ist wie ein Spicker schreiben für die Schule. Dann übst du es ja auch. Also, wie gesagt, Quelle 8. Und auch wieder so eine Frage, die klingt echt erstmal trivial, aber hier ist es die Kunst, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Also, Vorteile einer strukturierten Planung ist Fehler vermeiden, Zeitvorgaben einhalten. Ja, dass ihr nicht im Endeffekt das Zeitchaos habt, sondern dass ihr mal, ich sag mal, ihr müsstet auch manche Sachen üben. Ich weiß damals, Manfred Mück, der hat dann mal erzählt gehabt, früher war es so, wenn du eine neue Installation hattest, das heißt, eine neue Waschmaschine, einen neuen Typen, irgendwas Neues, Waschmaschine ist jetzt sehr, 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 sehr trivial, irgendwas Neues an Lüftungssteuerungen, das hast du dir in der Werkstatt mal aufgebaut, hast das geübt, damit du beim Kunden eben nicht A, dumm dastehst und B, aber wenn irgendwelche Fehler auftreten, ja, Fehlerbilder, dann hast du mit anderen Betrieben telefoniert, hey, hast du den und den Fehler schon mal, ja, hatte ich auch schon, da habe ich das und das gemacht, ah, super, gut, dass du mir geholfen hast, ich habe das und das rausgefunden, ach gut, das wusste ich noch nicht, hast das im Vorfeld gemacht, hast Überstunden gekloppt, unbezahlt, aber dafür hast du dann beim Kunden wie eine Eins gestanden, warst schon der Profi, weil du eben in dem Moment, wo es drauf ankam, wo das Geld geflossen ist, da hat er gesehen, oh, der hat Ahnung, den rufe ich wieder an. Besser, als wenn ihr vor der Anlage steht, wie der Ochs vom Berg und absolut keine Ahnung habt oder irgendein Fehler auftritt. Oh, das ist mir jetzt aber noch nie untergekommen. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Deswegen, das mit den Zeitvorgaben einhalten, spielt da auch mit rein. Ja, ihr müsst auch den Überblick behalten. Und wenn du krank wirst, ja, dass dann im Endeffekt auch der Kollege problemlos übernehmen kann, das gehört auch in so eine strukturierte Planung mit rein. Das heißt, du machst den Plan schon so weit vorher, weil es kann immer was passieren. Nicht nur dir selber, nicht nur du kannst nicht kaputt ganz bleiben, dein Auto, dann bist du am nächsten Tag überhaupt nicht mobil, dann musst du erstmal Abschleppdienst, Werkstatt, irgendwas oder aber Familie, Frau, Kinder, ja, Papa, Mama, Arbeitsunfall, ja, dann kommt ein Anruf, dann bist du erstmal weg. Ja, und das ist so ein Moment, dann möchtest du aber, dass trotzdem alles weiterläuft. Natürlich wünsche ich das keinem, aber es ist wie in der Projektmanagementplanung, es gehört zum Risikomanagement. Das macht man vorher, man plant, hey, das kann passieren, was machen wir denn dann? Hast du drüber nachgedacht? Und das könnt ihr dem Prüfer so servieren und dann sagen die sich, ah, weißt du was, du hast aber ganz schön viel nachgedacht, Respekt, wir gehen zum nächsten Thema oder sagen, weißt du was, es reicht, bist durch, ja. Struktur spart Zeit und Nerven. Ganz einfach, ja. Okay, gehen wir weiter zur 9. Frage. Wir sind gleich durch. Welche Fragen sind vor der Durchführung zu klären? Also bevor du überhaupt hier irgendwas anderes machst. Und da habe ich jetzt keine Quelle für euch, aber da sage ich euch, da solltest du derer dreier Dinge klären, bevor du die Durchführung machst. Na klar, erstmal, wo genau soll gearbeitet werden? Wann kann damit angefangen werden, also wann kann begonnen werden und bis wann muss es fertig sein. Das sind so die drei wichtigsten, ich sag mal, das bei der Metaplanung, ja, oben drüber, die Mikroplanung, ja, was genau wann und wo gemacht werden soll. Das kannst du dann immer noch klären. Aber erstmal, okay, wo wird gearbeitet, wann kann begonnen werden und bis wann muss fertig sein? Klare Antworten verhindern hier Verzögerungen und Missverständnisse. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, okay, bei der Frage hätte ich doch was anderes gesagt, aber ich finde eigentlich, das bringt so mit ganz gut auf den Punkt. Okay, kommen wir zur 10. Frage und da habe ich dann die Quelle 9 für euch. Finde ich auch wunderbar, dass das dann so gekommen ist, weil ja bei der Frage 9 keine Quelle ist. Und zwar ist hier gefragt, was gibt's bei der Durchführung jetzt zu beachten? So, jetzt bist du also beim Tun, beim Aufbau. Und natürlich solltest du währenddessen schon, das machst du eigentlich unbewusst, aber die Prüfer wollen es nochmal hören, 5 Sicherheitsregeln beachten. Du machst eine Sichtprüfung währenddessen schon. Du trägst deine PSA, du arbeitest sauber, du guckst, dass Verriegelungen korrekt eingestellt sind, dass alles sauber verdrahtet wird, dass alles fingersicher ist, dass nirgendwo Kupfer zu sehen ist und immer auf normgerechten Einbau achten. Ja, denk immer dran, Sauberkeit ist Sicherheit. Und während des Aufbaus, wenn du schon währenddessen schon die ganze Zeit ein Auge drauf hast auf saubere Installation, dann kann dir im Endeffekt, ja, wenn du dann nämlich einen Fehler hast, wo du eventuell sogar mit rechnest, weil so, ah, da war ich mir unsicher, ah, da habe ich beim Schaltplan was abgehakt, ich weiß aber nicht, ob ich das verdrahtet habe, kann sein, dass ihr dann den Fehler auf jeden Fall schneller findet. Ja, habt da Struktur drin, Sauberkeit gleich Sicherheit. Okay, nächste Frage, die drittletzte und zwar, was ist bei der Kontrolle zu beachten? Und bei der Kontrolle, da solltet ihr natürlich sowas machen, also Quelle 10 habe ich euch noch mit reingepackt, Elektroinstallation prüfen. Das ist nicht schnell gemacht, finde ich ganz schön den Titel. Vor dem Einschalten, also bevor wir wirklich unter Spannung arbeiten, was macht er da? Ganz klar, genau hinstauen. Sind die Bauteile alle korrekt? Habe ich vielleicht irgendwie geschludert? Habe ich den falschen LS benutzt? Habe ich vielleicht im Karton mich vergriffen oder in meiner Kiste? Ist alles sicher verdrahtet? Also auch links unter der Schraube, dass es sich eben mit reinzieht, der Draht. Keine sichtbaren Schäden an den Bauteilen, an den Adern, am Kanal. Hast du alles entgratet? Das sind so Kleinigkeiten, gerade auch beim Kabelkanal. Ob ihr da sauber gearbeitet habt, da wird ganz gerne mal gesagt, oh, also wenn du schon da so gearbeitet hast, ohne Entgraten und da sind überall noch Fäden zu sehen, dann guck mal doch mal genauer hin. Ja, aber wenn ihr vorher schon sauber gearbeitet habt und man guckt das Brett einfach nur an, beziehungsweise die Gittermontage und denkt sich, boah, das sieht super aus. Ja, ich glaube, hier sind wir schnell durch als Prüfer. Tatsächlich sind das Sätze, die ganz, ganz oft fallen, wenn das Brett gut aussieht. Ja, also Augen auf, bevor der Strom fließt und natürlich auch neben der Sichtprüfung die Messungen, welche im spannungslosen Zustand dann passieren dürfen. Air Low, Air ISO, sowas. Ja, könnt ihr alles erwähnen. Frage Nummer 12. Jetzt kommt es nämlich, was ist bei der Funktionskontrolle zu beachten? Und das ist jetzt der Punkt, im Prinzip, da seid ihr jetzt beim Testen der Funktion, deswegen Funktionskontrolle. Und ihr wollt hier nichts dem Zufall überlassen. Ihr seid jetzt gerade dabei, weil es ist blöd, wenn die Sicherung fliegt. Ich habe Schüler, die hauen mir eine Sicherung nach der anderen auf ihrem kleinen Brett, hauen sie mir die raus. Ich meine, dafür ist ja Schulunterricht, beziehungsweise auch ihr in der Lehre seid dafür da. Aber am Tag eurer Gesellenprüfung, ab eurer Abschlussprüfung, wo ihr am Tag selbst im besten Fall schon Gesellen seid, ja, wenn ihr dazu ernannt werdet, seid ihr offiziell erst, wenn der Zettel euch ausgehändigt wird, ja, das offiziell auch irgendwo eingetragen ist. Nichtsdestotrotz, ihr könnt dann auf die Menschheit losgelassen werden, dann seid ihr nämlich aus dem Ausbildungsverhältnis fertig, ihr seid dann Gesellen, ihr seid dann mit mehr Verantwortung gesegnet. Und bevor du, oder bei der Funktionskontrolle solltet ihr, da habe ich euch einen schönen Artikel von Elektropraktiker verlinkt, solltet ihr testen, ob die Anlage wirklich das tut, was der Kunde auch will. Also nach Vorgaben, ja, Verriegelungen prüfen. Das heißt also, wenn ihr eine Tasterverriegelung habt, dass ihr auch wirklich mal beides drückt, ja, ob auch wirklich funktioniert. Ihr guckt, ihr testet die Schutzmaßnahmen. Ihr macht mehrere Testfahrten, mehrere Durchläufe. aus meiner Werkstatt kann ich euch zum Beispiel auch erklären, bevor ich mit Schülern ein neues Projekt mache, was mache ich? Ich baue es selber auf, ich teste das Ganze, damit ich hinterher als Experte dastehe und weiß auch noch dazu, ich will A, nicht dumm dastehen, ist ganz klar, aber dass ich dann den Schülern das A erklären kann und B auch weiß, dass die sicher daran arbeiten können. Ich weiß, am Ende funktioniert das Ganze auch so, wie ich mir das überlegt habe. Letztes Beispiel ist ein LED-Namensschild. Da habe ich zum Beispiel festgestellt, okay, ich habe das Ganze mit USB gemacht, alles selber angelötet, aber ich habe dann festgestellt, okay, ein normales 1 Ampere USB-Netzteil hat damit nicht funktioniert, weil ich halt dreimal, also 6 Buchstaben hatte ich, mit über 10 LEDs jeweils, war ein bisschen viel, was der an Strom brauchte. Dementsprechend brauchte ich ein größeres Netzteil, hätte aber blöd ausgesehen, je nachdem, wenn die das Ganze fertig gehabt hätten und die hätten es nicht testen können, ja. Ich kann denen zwar helfen, ich weiß, die Schaltung ist simpel, aber es geht nur ums Prinzip, dass man da genauer nachguckt. Okay, nächste Frage, vorletzte Frage. Und zwar sind wir da bei. Und da geht es um den Punkt mit der Qualität. Also wie sichern Sie die Anlage, die Qualität Ihrer Anlage? Und ich habe da eine schöne Musterantwort, ich habe aber auch eine schöne Quelle für euch, wo ihr im Prinzip schauen könnt, von Heinen ist es, Elektroproduktion ohne Qualitätskontrolle ist undenkbar. Könnt ihr euch gerne nochmal reinlesen, denn der Punkt Qualitätskontrolle, man kennt es eher, ich sag mal, bei Produkten des täglichen Lebens. Ja, wenn ihr irgendwie ein Handy kauft oder euch ein Auto kauft, wenn ihr euch aber auch Lebensmittel kauft, da wurden ja vorher irgendwie Tests gemacht, Qualitätskontrollen, und die werden ja immer wieder gemacht. Ja, das heißt, es wird ja geguckt, hat sich irgendwie die Qualität verschlechtert über die Jahre, weil ihr schludert, weil ihr sagt, haben wir immer schon so gemacht, oder ihr wisst, Macht der Gewohnheit, dann wird man irgendwann nachlässig, und das sollte euch ja auf gar keinen Fall, gerade im Elektrotechnikbereich, darf uns das einfach nicht passieren. Es gibt Bereiche, Schreiner, ja, okay, da ist das Brett ein bisschen länger. Ah, da wurde da ein bisschen mehr weggefeilt. Ah, okay, da müssen wir halt einen neuen Baum fällen. Da müssen wir halt nochmal ein bisschen Holz holen. Ah, können wir doch ein bisschen leimen. Ja, genauso wie im Metallbereich, da kann man nochmal drüber feilen. Oder ein Maler, kann man drüber malen. Elektriker geht nicht. Also, wie sichert ihr die Qualität eurer Anlage? Ganz klar mit qualifiziertem Personal. Das ist das A und O. Das Material kann doch so toll sein. Das Werkzeug kann das allerbeste sein. Ich habe gutes Werkzeug bei mir in der Werkstatt. Flatsch neu zum Teil. Und trotzdem können die Schüler das nicht anwenden. Die kommen mir teilweise mit, mein Schlüssel passt nicht. Und ich denke mir so, hey, wie der Schlüssel passt. Du hast jeden Tag denselben Schlüssel für deinen Spind. Dann gehe ich mal ran. Und ja, ich bin im Prinzip dann derjenige, der den Spind aufmacht. Nicht der Schlüssel. Ja, aber Schlüssel funktioniert so oder so. Aber wer ihn führt. Ja, so im Ende. Klar, auch hochwertige Bauteile, ihr solltet nichts Minderwertiges benutzen, das sollte aber auch irgendwo ganz klar sein. Wenn ihr B-Ware in Anführungsstrichen benutzt, dann habt ihr auch im Endeffekt, ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Vollständige Dokumentation, auch ganz, ganz wichtig, um die Qualität zu sichern. Ich sage es ja immer wieder, ihr ändert irgendwas, ihr schreibt es auf, ihr notiert das im Schaltplan, ihr zeichnet es ein. Sauberes Prüfprotokoll zählt auch dazu. Das heißt, ihr habt das sauber ausgefüllt, man kann alles lesen, ihr habt das nicht nur reingeschmiert, und im Zweifelsfall könnt ihr euch darauf berufen, ihr Kollege, zum Zeitpunkt der Anlagenübergabe alles safe gewesen, du hast auch unterschrieben. Und natürlich ordentliche Kundeneinweisung. Wenn ihr den Kunden wirklich auf alles, aber wirklich von A bis Z hinweist, und wenn ihr euch noch 10, 20, 30 Minuten mit irgendwelchen, aber was ist das und wie funktioniert das, hast du mir das schon erklärt, und ihr denkt euch so, das habe ich dir doch gerade erklärt, habe ich doch auch schon gemacht. Nein, nehmt euch die Zeit. A, wird sie bezahlt, im besten Fall. B, aber seid ihr dann ja auch sicher. Ich meine, selbst wenn ihr die Anlage abgebt, ihr konntet den Kunden nicht leiden. Ihr habt dem Kunden eingewiesen, mit nach bestem Wissen und Gewissen, und dieses Gewissen wollt ihr auch reinhalten. Das heißt, ihr wollt im besten Fall nie wieder was von dem Kunden hören in Bezug auf, und dann drückte er den Knopf und man hörte nie wieder was von ihm. Ja, ich will keinen auf dem Gewissen haben, und das solltet ihr am besten Fall auch nicht. Deswegen diese saubere Kundenübergabe ist auch eine Qualitätssicherung, denn der Kfz-Mechaniker, der sagt euch ja auch am Ende, ey, guck mal, wie fährst denn du? Spätbremsen oder schnell anfahren, Kavaliersstart, Das sieht man an deinen Reifen, an deinen Bremsen, an deinem Auto an sich, wenn du das zum TÜV fährst und du siehst, hast ein 10 Jahre altes Auto oder älter und das sieht der Kfz-Mechaniker, ob das Auto gut gepflegt ist oder nicht. Ja, und beim Zahnarzt ist es genauso. Putzen sie Zähne, ob du es nur heute Morgen gemacht hast, ja, vor der Zahnreinigung, oder aber ob du es schon immer gemacht hast. Ja, da wirst du drauf angesprochen. Ah, benutzen sie Zahnseide. Ja, benutzen sie diese Interdentalbürstchen. Es ist eure eigene Pflege, die dauerhaft. Es sind einfach Routinen. Und beim Arbeiten als Elektriker habt ihr auch diese Routinen zu haben. Ja, dementsprechend Qualitätssicherung, ganz wichtiger Punkt, könnt ihr gerne nochmal nachlesen in Quelle 12. Letzte Frage für heute, meine lieben Freunde der Elektrotechnik, und zwar, was findet bei der Kundenübergabe statt? Quelle 13 habe ich von euch, für euch da einmal eine Prüfprotokollübergabe an den Endkunden, könnt ihr euch gerne nochmal nachlesen. Also, was macht ihr? Ich zeige dem Kunden die komplette Dokumentation, ich zeige ihm, okay, hier sind die Schaltpläne. Wenn es jetzt kein fachkundiger Mensch ist, blättert ihr da durch und sagt, okay, hier ist der erste Teil, hier ist der zweite Teil. Es kann ja auch sein, mein Papa ist zum Beispiel Betriebsschlosser. Der hat teilweise auch gut Ahnung von Elektrotechnik. Und wenn jetzt ein Elektriker da hinkommt und sagt ihm, hier ist der Hauptstromkreis, hier ist das erste Stockwerk, hier ist das zweite Stockwerk und es knallt irgendwo. Mein Papa ist einer, der nimmt diesen Plan und liest den durch. Auch wenn er nicht alles versteht. Vielleicht fragt er mich dann, hey Junge, schau mal danach, was bedeutet denn das? Oder habe ich das und das richtig verstanden? Oder er benutzt ChatGPT oder irgendwelche anderen Sachen, googelt, was was zu bedeuten hat in seinem Schaltplan, um vielleicht was zu ersetzen oder schon mal das Bauteil zu bestellen, damit es der Elektriker nicht bestellen muss, sodass dann nur noch der Elektriker vorbeischauen muss und das Ganze einzusetzen hat, spart er schon mal eine Menge Kohle. Ist einfach so. Natürlich zeigt ihr dem Kunden bei der Übergabe auch die Bedienung der Anlage, Wartungs- und Störungspläne. Ja, ich habe ja euch mal von dem Öler erzählt, den ich da als Kumpel habe. Grüße gehen raus an Tobias Valentin. Der ist ja auch dafür zuständig, vom Gucker bei den Robotern nachzugucken, ja, in den Firmen durchzugehen und dann, wie gesagt, auch ölen ist ja damit dabei. Aber auch diese Wartungsgeschichten, ja, dass das alles noch wirklich auch so lange hält wie möglich. Ja, Wartung macht ihr bei einem Auto, ihr könnt auch selber Sachen warten. Ja, das heißt, ihr könnt dann Scheibenwischwasser nachfüllen, ihr könnt die Scheibenwischblätter tauschen, ihr könnt auch mal schauen, ob Kühlerflüssigkeit noch genug drin ist, in welchem Verhältnis, schaut man auf den Flaschen drauf. Ölwechsel kann man selber machen, Reifenwechsel kann man selber machen, man guckt nach dem Profil, ihr bestellt dann neue Reifen, im besten Fall im Sommer die Winterreifen und im Winter die Sommerreifen. Ja, so Kleinigkeiten, Wartung selber machen und ihr könnt dem Kunden darauf hinweisen. Ihr könnt dem, auf jeden Fall solltet ihr dem Kunden auch noch eine Service-Nummer mitgeben, je nachdem, was ihr da für eine Anlage übergebt oder eure eigene Nummer. Ey, wenn irgendwas ist, rufst du da an. Aber denkt dran, ich berechne dir ab Minute 1,99 aus dem deutschen Festnetz. Ja, und lass immer alles sauber unterschreiben. Übergabe ist gleich eine Vertrauensübergabe. Ja, das heißt, wenn der Kunde das Ganze unterschreibt, in dem Moment weiß er, okay, das Ding ist jetzt sicher. Ich nehme jetzt seinen Fuß aus dem Knast wieder raus, wenn mir was passiert, weil er hat mich gut eingewiesen. Natürlich, klar, er hat eure Nummer. Ihr solltet da schon irgendwie sagen, okay, das Ding ist jetzt wirklich safe, wenn ich es dir übergebe. Und das soll es jetzt auch gewesen sein mit dieser ja noch etwas längeren Podcast-Folge. Aber fassen wir nochmal kurz zusammen. Ein gutes Fachgespräch ist kein Gedächtnistest. Es ist der Beweis, dass du dein Projekt verstehst. Nicht auswendig lernen, verstehen. Wenn du weißt, was du gemacht hast, warum du es gemacht hast und wie du es dem Kunden erklären kannst, also als ob du eine Bedienungsanleitung selber schreiben würdest, dann bist du im Fachgespräch wirklich unschlagbar. Planung, Sicherheit, Qualität und Kundenorientierung. Genau diese vier Bausteine bringen dich an dein Ziel. Also, Schutzmaßnahmen und richtiges Troubleshooting sollten dir auf jeden Fall geläufig sein. Und falls du jetzt noch irgendwelche Fragen hast, Anmerkung zu dieser Podcast-Folge, vielleicht hast du auch andere Fragen gehört oder du bist Ausbilder, Meister, bist aber auch Lehrer und sagst, oh hey, da sind ja ein paar Fachgesprächsfragen, hier hat ein Kollege für mich aufgenommen, hey, top Typ, lass mir ein Like da, kommentier mir das Ganze mit, ey, danke dir für deine Arbeit hier oder lass mir auch ein Abo da, wenn du nichts mehr verpassen willst, wie gesagt, mein Newsletter kannst du dich eintragen für immer am Ende des Monats, schicke ich den einmal raus, die Highlights des vergangenen Monats und auch, was dich im kommenden Monat mittwochs und auch am Wochenende für Podcast-Folgen erwarten. Ja, damit du dir das eintragen kannst, sehr interessantes Thema. Und wenn du jetzt sagst, hey, das ist mein Thema absolut noch gar nicht dabei, dann kannst du mir auch gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de schreiben. Das Kontaktformular schickst du einfach ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du von mir eine Rückantwort. Entweder kriegst du ein Video von mir oder eine Podcast-Folge oder ich gebe dir die Lösung für irgendwelche Prüfungsaufgaben oder andere Rechenaufgaben, Logoaufgaben, weil du sagst, hey, ich habe das mal gerechnet, ich möchte gerne mal die Lösungsvorschläge von dir haben. Dann auch über das Kontaktformular, damit sie mich weiterhin reißen kann. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Die Technik funktioniert nur, wenn auch dein Denken funktioniert. Merk dir das, gerade im Fachgespräch. Mach's gut, bleib gesund und viel Erfolg jetzt bei deiner nächsten Prüfung. Dein Giancarlo, the teacher.
Yeah. Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.